Na, ja, ihr schönen Leute, hört das Intro.
Voll geil!
Ihr zwei Sprudis, die Rhymes hier gehen steil. Südvorstadt, auch Micken und Lübtau. Outer Neustadt, vielleicht auch Alt-Krakau. Spitzt die Löffel, die Münder stehen auf. Regeln, Slice gehen rein, alle Nazis gehen raus. Brudi Sound, für euch zur Info. Gänsfleisch, Brudis, Gänsfleisch, Brudis. Das war das Intro.
Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Sie erleben jetzt den Versuch, den weltschwersten Versuch, eine Stunde lang wach zu bleiben. Auf mir lasten vier Elemente der Ermüdung. Es kommt zusammen: Alkoholkonsum, zu viel Gefresse, Katzenhaarallergie plus die dazugehörigen Antihistaminika. Die Ermüdung drückt auf mein Gemüt wie die Hydraulikpresse auf diversen YouTube-Videos. Kontinuierlich, aber noch halte ich stand wie die Bowlingkugel bis zu, was weiß ich, wie viel Bar hält so eine Bowlingkugel aus? Das müsst ihr recherchieren. Auf jeden Fall können wir auch Daniel fragen. Willkommen. Willkommen bei den Gänsefleischbrudis mit Daniel.
Und Sascha.
Gut.
Und ich dachte, okay, wann soll ich das jetzt einbringen?
Ja.
Aber schön, schön, ja. Bei mir ist es nicht so.
Ja,
gut, du hast so. Also ich bin gut drauf. Nee, ich habe keinen Mittagsschlaf gemacht. Krass. Nee, gab's nicht, aber... Auch das Gefresse habe ich mich auch zurückgehalten. Also, weil ich dachte so, ne, beim Brunch ist ja immer das Ding, den Brötchenfehler habe ich gemacht, aber sonst lief das ganz gut. Man denkt, okay, da kommt noch was, man will von allem mal kosten und, deswegen.
Muss den Brötchenfehler, glaube ich, nochmal ausführen, weil
Brötchenfehler.
Kein Mensch weiß, was ein Brötchenfehler ist.
Oh, jeder, der Brunch war, kennt den Brötchenfehler, weil den macht man immer, wenn man sich denkt, okay, mit was fängt man an? Und dann legt man los, oh Mensch, was gibt's hier für tolle Beilagen? Frischkäse und Lachs natürlich und Wurst und. Und es sieht alles super aus. Und dann haut man sich drauf und braucht natürlich für jeden Belag braucht man natürlich
einen Boden.
So, das heißt, du brauchst immer ein halbes Brötchen. Außer du bist clever und machst das dann, halbierst es. Mhm. Und
packst ja, dann alles auf die eine Hälfte.
oder das, aber nee, du willst ja alles für sich kosten. Mhm. Und dann hast du übelst viel Brötchen gegessen und dann kommen aber eigentlich, also ich finde das, dass die Sachen beim Brunch, die zum Mittag gehören, immer besser sind. Also die machen mich mehr an, muss ich sagen. Also wenn es da, ich weiß, das erste Mal war in der Scheune, war ich beim Brunch. Und da gab es damals diese Garnelen, diese panierten Garnelen, die waren übelst lecker. Und die, davon hätte ich mir übelst viel reinschroten können, aber ich hatte schon so viel Brötchen gegessen.
Ja.
Bin ich mal viel geschafft. Das ist der Brötchenfehler.
Wobei, nenn mir eine Situation im Leben eines jeden, wo du panierte Garnelen reinpackst und dann sagst du in dem Moment, ah nee, da wäre jetzt auch was anderes besser gewesen. Mhm. Also das Beispiel war jetzt einfach ungeeignet, weil
meinst du?
Panierte Garnelen kriegst du ja in jeder Lebenslage als Highlight untergebracht. Ja,
okay.
Also
okay,
Hochzeit, kurz vorm Ja-Wort, du reichst panierte Garnelen, ist erstmal alles vergessen, Geburt im Kreissaal, panierte Garnelen, ja. Ist das Kind dann rausgeflutscht
so, und alle waren, so, ja, oder kurz alle, davor.
Alle waren abgelenkt.
Ja. Das Köpfchen guckt gerade raus, kommt die Schwester rein, hier, panierte Garnelen.
Genau.
Und alle erstmal so, okay, Pause.
So.
Okay,
die gut. Lösung des Brötchenproblems ist ja, du brauchst halt eine Grundlage, wo packt man Belag drauf auf einen
irgendwas
Boden?
Ja. Aber ja, ich das die nee, ich
warte mal, was ist denn das Wort jetzt? Du hast das Wort Belag, was ist das Gegenteil von Belag? Unterboden.
Untergrund.
Basis, ja, Fundament.
Die Base, genau, ja. Oh,
the Base.
Die, du brauchst eine Brötchenbase.
Du brauchst eine Foundation. Base. Brauchst die Foundation brauchst du für deinen Belag.
Ja.
Und das darf ja dann quasi nichts Sattmachendes sein. Das heißt, du musst dich jetzt aus irgendwas wasserhaltigem gemüsetechnisch bedienen, was natürlich auch dann eher so in die mehligere Richtung geht.
Was da? Ja, es darf nicht
vielleicht so eine alte Paprika, so eine ausgehöhlte Paprika,
die Gurke. Schon... Gurke ist gut.
Ja.
Gurke passt eigentlich echt gut. Also bis Käse mag ich nicht und Wurst jetzt auch nicht, aber Frischkäse, super zu Gurke.
Könntest auch einfach den Käse nehmen.
Den Käse?
Ja.
Käse, ja, das esse ich auch gerne. Und früher, also einfach nur Käse war früher nicht so, sondern Käse mit Ketchup war mein Ding. So zusammenrollen, also Käse, Ketchup drauf und dann zusammenrollen. War so ein Snack
Ja. Hast du es mal probiert in den letzten 10 Jahren?
Ja, vielleicht. Tatsächlich, ja. Ja. Ich gebe es zu. Ich sag früher, aber es, so viel früher ist es gar nicht. Aber ja, es gibt keinen, also du könntest, was du machen kannst, das ist natürlich, du kannst das Brötchen nicht nur halbieren, sondern vierteln oder dritteln. Dann kannst du natürlich mehr Belag drauf machen und das ist ein Trick. Oder du musst langsam essen.
Also du meinst das so die Tapas-Richtung gehen mit den Sachen, die du kosten willst. Ja. Du kannst auch die Sachen nehmen und nur mit so ein bisschen Bröseln bestäuben, dass du dann quasi dieses Brötchen...
Geht auch gekrümelt?
Ja, dass du so homöopathisches Brötchen drauf verteilst. Dann hast du das halt trotzdem. Da du es ja dann potenziert hast, hast du dann ja gefühlt noch mehr Brötchen-Effekt als normalerweise. Ja. Okay. Also hattest du heute von diesen ganzen Sachen, die ich jetzt genannt habe, keinen einzigen Grund, eine Ermüdung zu spüren.
Na gut, okay, jetzt, also wir haben ja, gerade konsumieren wir Alkohol, aber es ist der Anfang.
Ja.
Und deswegen, das geht und gut, jetzt vielleicht mal schlecht geschlafen, aber das habe ich schon im Laufe des Tages, habe ich das durch Erholungsphasen wieder rausgeholt.
Erholungsphasen heißt dann so Sport oder heißt das Kaffee nicht. Oder heißt das Powernap?
Ja, ich habe 3 Kaffee getrunken heute, ja. Normalerweise sage ich immer 1, 2,
aber
3 Kaffee ist dann schon, das knallt. Ansonsten, ich war ja auch der Brunch an sich sehr entspannt.
Ja.
Deswegen, das ist für mich auch immer so Erholung. Wenn du da sitzt oder auch mit den Kindern ein bisschen was machst, das macht eigentlich, ist für mich jetzt kein Stress.
Ja, wenn es jetzt einer von den Gastgebern hört, tut uns leid, dass das jetzt unsere Wahrnehmung war, falls das jetzt quasi eine ganz dunkle Seite des heutigen Vormittags ausblendet.
Die Kinder! Nö, ich finde es cool. Also das ist... das war für mich Entspannung und auch so haben wir den Rest des Tages dann uns erholt und ich bin jetzt fit.
Ist gut.
Vital bin ich hier, um mit dir über die neuesten Belange in unserem Leben zu quatschen.
Okay, das klingt jetzt so.
Jetzt geht's los. Nein, verdammt, das klingt jetzt so. Oh Gott, es gibt, was gibt's, ja, jetzt
müsste ich ein übelstes Thema haben. Ja, wenn du das jetzt nicht hast, mach ich einfach weiter, knüpfe einfach weiter an.
Ja, nee, also ich könnte jetzt was erzählen, dass jetzt Prüfungszeit bei mir ansteht und Prüfungszeit im Studium. Mhm. Ich meine, du kennst es ja auch, vielleicht ist es ein bisschen länger schon her bei dir, aber du hast noch die
Feelings.
Du bist schon alt. Das wollte ich aber nicht sagen, du bist erfahren, heißt es. Du bist erfahren in deinem Beruf und das Studium liegt schon eine Weile her. Liegt schon ein bisschen zurück, deswegen...
Ich kann mich tatsächlich überhaupt nicht erinnern, ob mich das sehr gestresst hat oder nicht, die Prüfungszeit. Ich habe ein bisschen eine verklärte Erinnerung an die großen Hausarbeitsphasen. Und zwar immer dann, wenn ich die in das Slup geschrieben habe, weil das war... Das habe ich positive Erinnerungen, weil das so schön routiniert war. Es gab immer ein gemeinsames Mittagessen. Ich war mal der Erste, der gedrängelt hat, ob es jetzt endlich mal zum Mittagessen geht. Die Mensa hat ja schon offen.
Ja, das kenne ich.
Und du hattest so feste Zeitslots und ich habe mir immer vorgenommen, heute musst du, nee, andersrum, du musst dann und dann abgeben, also musst du pro Tag nur so viel Seiten schaffen. Das ist dann eben auch teilweise gar nicht viel gewesen, so eine Seite pro Tag, was weiß ich. Mhm. Und damit ging das dann auch immer gut von der Hand. Mhm. Und wenn ich nicht in so einen Flow reingekommen bin, trotzdem dann die Seite geschafft hatte, ja, dann bin ich einfach nach Hause, auch wenn das halt noch, wenn dann alle anderen Kopfschütteln noch da saßen und gearbeitet haben.
Ja.
War es das dann für mich? Und es hat funktioniert. Und es hat bei der Bachelorarbeit funktioniert und bei der Masterarbeit auch.
Und hast du in den Hausarbeitsphasen, ich meine, gibt ja nicht nur große Hausarbeiten, sondern auch kleinere, hast du viel, warst du in das Slup, um dir die Literatur zu besorgen? Oder war es eher so, dass du gesagt hast, ich setze mich in die Slup, um Ruhe zu haben? Oder nicht zu Hause zu sein, um mich mit allem möglichen Kram abzulenken?
Na, beides, aber die Literatur kannst du dir natürlich mit nach Hause nehmen.
Ja.
War natürlich ein Vorteil, dass die in der Slup ist, aber es war schon eher der Grund, dass du dort weniger Ablenkung hattest. Obwohl ich auch noch da vage in Erinnerung habe, dass ich auf Facebook immer mal so ein kleines Bubble-Spiel eingeschoben habe.
Ja,
okay. Oder Triviator. Kennst du Triviator?
Triviator, das sagt mir was.
Das war geil.
Aber hat nichts mit Triviate Pursuit zu tun.
Na doch.
Ja?
Doch. Du hattest eine Deutschlandkarte und das war in verschiedenen, ich weiß nicht, ob es die Bundesländer waren, ich glaube, es waren teils die Bundesländer, teils andere Abschnitte und du hattest ein paar Teams und dann hast du letztendlich Risiko gespielt, wolltest die anderen Länder erobern und angreifen und verteidigen, aber immer über Quizfragen. Also du hast dann eine Quizfrage bekommen, musstest dann eben Antworten, entweder schneller antworten als der Gegner, wenn beides richtig haben, oder dann zumindest als Einzige die richtige Antwort kennen. Mhm. Manchmal auch Schätzfragen. Und das war nice, weil da jede Runde so kurz war, weil du das Gefühl hattest, ja, mache ich ja jetzt noch was Sinnvolles, habe ich ja jetzt noch Allgemeinwissen dabei. Das war cool und das habe ich viel gespielt. Immer mal so zwischendurch, bisschen ablenken lassen.
Das kenne ich leider gar nicht. Ich kenne nur Quizduell. Ja, das weiß ich, das war zu der Zeit sehr aktuell. Oh, das war später, oder? Quizduell war nicht zu deiner Studienzeit.
Doch, sondern doch,
ja? Ich weiß auf jeden Fall, es war eine Zeit lang also super, super der Hype da.
Ja.
Und hat jeder gespielt im Freundeskreis. Jeder mit jedem.
Ja.
Und
Der Vorteil Quizduell war immer für mich, dass du diese nerdigen Kategorien wie Comics und Videospiele drin hattest.
Ja, das und Körper und Geist war bei mir noch so ein großes Ding.
Okay. Da waren immer viele andere nicht gut und dann konnte ich immer dort reinbuttern.
Ja.
Und dann, wenn Sport kam, musste kompensiert werden.
Stimmt.
Und da haben
wir immer die favorisierten Sachen, ja.
Ja, und ich habe viele Vorlesungen besucht, wo ich nur die Dinge aus Quizduell gelernt habe und nicht die Dinge, die vorgetragen wurden. Aber so cool, es hat Spaß gemacht.
Ja. Also ich muss sagen, das große, also weil du sagst, also ich gehe in die Bibliothek, ins Schlupp oder auch in die Erziehungsbibliothek, um dort, also um nicht zu Hause zu sein, um mich nicht abzulenken mit anderen Sachen, weil was jetzt schön ist, du kannst wirklich viele Bücher auch online abrufen, als PDF, kannst dort daraus zitieren. Kannst auch so im Internet, da gibt es so viele Quellen als PDF.
Praxis, ich stehe dann den ganzen Tag am Scanner und muss die Bücher einscannen.
Das habe ich mich auch gefragt, aber es gibt dort tatsächlich diese, du kannst ja wirklich diese großen Scanner, kannst ja wirklich die Bücher drauflegen und das Ding scannen. Ich glaube, irgendwie müssen die Leute auch über die Jahre beschäftigt werden.
Wobei du wahrscheinlich jetzt mittlerweile, kann ich mir vorstellen, nur noch mit dem Smartphone so einfach draufhältst und dann umblätterst, oder? Das müsste doch eigentlich irgendeine Software, müsste das doch analysiert bekommen. Dass du das immer nur durchblätterst und dann nimmst automatisch Fotos auf, während du quasi einmal das auf dem Schirm hast.
Guter Punkt, aber ich weiß nicht, ob das dann das so schön darstellen würde oder ob du dann immer wieder irgendwie, also wenn die Seite nicht ordentlich liegt oder so,
muss schon gut
weiß
sein.
Ich nicht, wie gut das da, ich kann es mir vorstellen, dass das gibt. Habe ich mich noch nicht beschäftigt, interessante Frage. Werde ich in meiner Bibliothek fragen, wenn ich nächstes Mal
da bin.
Wie haben sie das eigentlich gemacht?
Was ich sie schon immer mal fragen wollte, so der Security-Typ am Eingang. Wenn ich ihnen jetzt dieses Buch geben würde, wie scannen sie das eigentlich ein? Wie
machen sie das? Ja. Also das Ding ist, es gibt ja wirklich einen weiten Unterschied. Ich habe ja den Vergleich zu manchen also viel von dem Material, was man in der Vorlesung benötigt oder was empfohlen wird, bekommt man direkt als E-Reader.
Mhm.
Und dort hast du wirklich Sachen, die gut eingescannt sind. Und dann hast du aber auch diese klassischen Dinger, wo du siehst, das wurde per Hand eingescannt. Und so kreuz da quere und letztens
hat da noch so ein Daumen drauf.
Links gibt da noch so ein Daumen rein. Das war doch nicht, dabei. Aber es gab, wo es die komplett falsch angeordnet war, dieses Buch. Also sozusagen die erste Seite hinten.
Ja.
Und dann musst du erst, geht ja zum Glück so, dass es jetzt mit dem Programm relativ gut umzusortieren ist.
Ja.
Aber stell dir vor, das ist jetzt, waren jetzt nicht nur 10 Seiten, sondern es sind einfach 60 Seiten und dann, aber du musst nur den und den Abschnitt davon, dann musst du dir das immer raussuchen. War zum Glück nicht der Fall, aber ich habe gedacht, okay.
Also geht
auch besser.
Wehe der Technik, es wäre so ein Mönch im Mittelalter nicht passiert, dass der hinten so die erste Seite hat und dann
Genau. Aber auf jeden Fall, das ist super cool, weil vieles, was du zum Beispiel jetzt Stochastik-Klausur, ich habe es leider nicht bestanden. Ne? Also jetzt
musste jetzt mal hier
Spoiler hier zu bringen. Aber es gab zu dieser Vorlesung ein Buch.
Mhm.
Und das Buch an sich
Also schiebst du jetzt das Scheitern aufs Buch? Den Twist, den hoffe ich jetzt so ein bisschen.
Nee, das Buch fand ich eigentlich ganz cool, weil es hat die Vorlesung erklärt.
Ja. Also
es gab eine Frage. deswegen habe ich es nicht geschafft, weil ich habe hab von der falschen Richtung angefangen. Auf jeden Fall, quasi die Vorlesung war zum Buch. Und es gab auch irgendwie Sachen, hat mich sehr irritiert, weil es gab keinerlei Zitate in dieser Vorlesung zu diesem Buch, aber die waren eins zu eins übernommen.
Mhm.
Und
das Buch war ein Zitat.
Ja, oder weißt du, war da mitgearbeitet oder so, es wird
vielleicht hast du nicht gut geguckt, aber ganz am Anfang stand ein Anführungszeichen. Und ganz hinten war ein Ausführungszeichen.
Tatsächlich hätte man eins zu eins übernehmen können. Und ich, also, das fand ich cool, dass es das gab. Also, weil du brauchtest dieses Buch, um diese Vorlesung zu verstehen. Und ich weiß nicht, ob, also ich war relativ selten dort, krankheitsbedingt oder organisatorischer Natur, von der Arbeit her.
Ja.
Und dann,
vielleicht hätte sich jemand bei dir zu Hause hinstellen müssen, der dir das Buch einfach vorliest. Vielleicht hättest du so einen Notar mal engagieren müssen, der dann einfach sich hinsetzt und dann.
Aber nur die wichtigen Sachen.
Also.
Nee, also, wie gesagt, das Buch war schön geschrieben, man muss sagen, das war gut. Und, aber das habe ich so noch nicht erlebt, dass du ein Buch brauchst.
Ja.
Und es war ja, also es war zum Glück als E-Reader, also ich musste mir es nicht ausleihen.
Gott sei Dank, gar nicht rumtragen, das schwere Buch.
Ja, ich sehe es vor. Also, hallo, mein Rücken.
Ja.
Und das war ganz interessant gelöst, aber es war die erste Vorlesung, die dieser Natur war, dass man ein Buch dazu braucht, um die Vorlesung zu verstehen. Also, das war...
Das erste Mal in meinem Studium, dass ich ein Buch gebraucht habe.
Ja. Ich will nicht erzählen, ich erzähle nicht davon, wann ich mich in das Club angemeldet habe. Es war nicht im ersten Semester und auch nicht im zweiten.
Was wollen Sie denn hier mit der Mensa-Karte?
Ja, genau. Was, das gehört doch jetzt... Oh, obwohl, muss man jetzt sagen, auch Neuerung, es gibt das jetzt alles in einem. Also,
was, eine Karte für alles?
Eine für alles. Also da ist ein Foto von dir.
Ja.
Das ist dein Studentenausweis. Du kannst damit in der Mensa zahlen und es ist auch für die Club. Also auch zum Ausland.
Bücher ausland.
Der ist richtig krass. Also. Und was ich jetzt gehört habe, neueste Neuerung, jetzt kann man tatsächlich ab nächsten Semester, der Beitrag wird weniger.
Dafür?
Man kann nicht nur in Sachsen rumfahren, sondern in ganz Deutschland.
Okay, wo ist der Haken?
Ja, weiß ich auch nicht. Ach, also warum ist es billiger geworden?
Na, bestimmt wegen Deutschland-Ticket, oder? Also das.
Und ich dachte, also.
Weil da gab es bestimmt mal die Forderung oder die Androhung von Klage.
Ja.
Dass man das ja verrechnen müsse, kann ich mir gut vorstellen.
Genau, es ist wegen dem Deutschland-Ticket, aber jetzt hat mir letztens jemand gesagt, ab April gibt es das nicht mehr.
Ja.
Weiß ich aber nicht, also ich dachte, das hat wird weitergeführt, weil es so super Erfolg ist.
Ja.
Aber, und auch so die einzige Neuerung, was die Bahn angeht, groß, die man mitbekommt.
Dann tauschen wir doch kurz unser Nichtwissen aus. Ich habe auch mal gehört, dass es auf der Kippe steht, aber ich weiß nicht, wie es darum jetzt
ist. Ich dachte eigentlich, hey, geil, das ist eine tolle Errungenschaft.
Ja.
Da kann man uns auch sagen, man hat was für die Bahn getan.
Wir könnten jetzt pausieren und dann kurz nachgucken und dann so tun, als hätten wir das schon gewusst.
Wir können unsere dritte Podcasterin hier hinten
fragen. Wir können einfach mutmaßen. Ich schätze und nach... Ja, gucken wir es nach, dass man es abschaffen wollte, regional, wie in Stendal, glaube ich, ist das. Da hat man es ja abgeschafft, als einzigen Ort in Deutschland, aber es ist wahrscheinlich...
Was heißt das abgeschafft? Das heißt, dort kann man damit nicht
mehr. Genau, es ist wie so das gallische Dorf, wo man quasi nicht mehr mit dem Bus reinkommt, wenn man da nur das Deutschland-Ticket hat.
Okay, warte mal, wie kann, also welche Politik wird dort betrieben, dass das funktioniert?
Ja, weiß ich nicht.
Ich meine, okay, das ist interessant.
Aber es ist auf jeden Fall eine sehr soziale Politik.
Also es ist ja nur der Nahverkehr quasi, der dann...
Ja,
also
vielleicht,
der fährt wahrscheinlich nur ein Bus.
Wahrscheinlich
nur gibt's Bus. Da. Nee, der darf nicht damit.
Wenn überhaupt, gibt es überhaupt keinen Nahverkehr dort. Und dann dachten sie, da können sie das ja jetzt umsetzen und groß posaunen ohne. Ich weiß es nicht.
Okay,
krass, und
okay,
wahrscheinlich ist es aber dann juristisch, organisatorisch zu kompliziert und deswegen lässt man es dann doch bleiben. Also lässt es einfach laufen.
Also okay, ich
und baut, mein, ich und baut, warte, und baut an den Haltestellen dafür so Spendenboxen auf, so für den Erhalt des Deutschland-Tickets. Wenn ihr monatliches Einkommen über, dann ist das so ein kleiner Altzeichen, größer Altzeichen. Und dann kannst du dann noch was reinwerfen.
Ja, aber erst nach der Verrechnung des Bonus für den Vorstand. Dann, wenn das dann noch reicht, dann wird es weitergeführt.
Im Kleingedruckten
steht das da. Ich würde sagen, ich vertraue meiner Quelle und sage, bis April will das noch.
Ja. Quellenschutz, ne?
Ja, sage ich natürlich nicht. Wenn es dann falsch ist.
Ja,
ich will hier niemanden
TikTok, oder?
Es war nicht TikTok. Nein, es war eine persönliche Quelle. Aber ja, es, was, weil, um darauf zurückzukommen, mit der Mensa letztens vor der Prüfung.
Ja.
Habe ich mich mit zwei Kommilitonen getroffen. In der Mensa, in der alten Mensa.
Wow.
Es ist wirklich.
Betonst du jetzt so, als wäre die neue Mensa verfügbar? Aber da habe ich ja erst jetzt gelesen, dass das ja noch länger dauert.
Nee, es geht darum, dass wir, oder also mein. Bewegungsradius an der Uni ist eigentlich nur dort um den Weberbau, also wo die ganzen erziehungswissenschaftlichen Sachen stattfinden.
Ja, also wenn ihr da mal treffen wollt, am Weberbau.
Weberbau, Wu1.
Lauern.
Ja, Wu1 Mensa. Ist der einzige, die ich eigentlich an.
Gut, dort in Tarnfarbe einfach den Busch legen und warten.
Genau. Und deswegen war das schon sehr speziell, weil die Prüfung wurde im Jörsal-Zentrum geschrieben. Mhm. Und Prüfung hat man ja nur einmal im Semester. Deswegen dorthin gefahren und die nächste Mensa ist die alte Mensa. Mhm. Und es war so, oh, krass, Mensch, wie früher. So, ja. Hörsaalzentrum bin ich nie. Mhm. Und deswegen so auch zu dieser Prüfung zu gehen, es hat so wie früher in meinem ersten Studium, wo ich viel zu russischen Vorlesungen gegangen bin. Und die waren alle im Hörsaalzentrum. Mhm. Und deswegen war ich ja auch häufiger in der alten Mensa. Deswegen war das für mich jetzt so eine, krass, so ein Moment. Und da habe ich auch, dann war ich auch der Erste, der gesagt hat, oh Mensch, ab wann können wir denn jetzt eigentlich Mittagessen?
Ja.
Weil du das auch so immer forciert hast, habe ich mich daran erinnert. Und es war ein schönes Erlebnis, aber natürlich auch überfordernd, weil in der Wu1 gibt es immer nur zwei Angebote und das, ich nehme immer das Vegetarische. Und dort, boah, krass, was für eine Auswahl gibt es. Also
top. Ist das noch so, ja?
Ist doch.
Ich frage mich ja allgemein, ob alle Angebote aller Art, also auch das Zentrum, da waren ja auch immer Ausstellungen und Messen und Partys, also ja. Ist ja immer was gewesen,
ja.
Ob dieses Angebot heute auch noch in der Fülle existiert. Seit Corona habe ich immer den Eindruck, Studentenleben ist gar nicht mehr so, aber das ist natürlich völlig vollgesogen mit Unkenntnis, weil ich auch keinen Kontakt mehr sonst zur Uni habe,
ja.
Zu allen Sachen, die da so rundum stattfinden.
Also
eigentlich schade.
Ich bin jetzt ein schlechtes Beispiel für einen Student, weil ich dieses klassische Studentenleben nicht habe. Mhm. So, also ich pflege jetzt nicht den super engen Kontakt.
Keine Burschenschaft.
Ganz viele.
Kein Bockbieranstich.
Ja, genau. Also diese ganzen Events, die nehme ich gar. Also der Kontakt zur Uni ist eher so sporadisch.
Ja.
Und deswegen, diese ganzen Events nehme ich alle nicht mit. Ich war auf zwei Sachen. Es gab bei dem einen Event war ich mit der Kommilitonin, weil es dort eine Beratung für Fahrräder gab. Ich weiß auch gar nicht, um was es bei diesem Event ging.
Ja.
Und dann war ich einmal beim Weberbau, gab es so eine Vorstellung von verschiedenen pädagogischen Konzepten. Und es war, ja, nicht viel los.
Okay.
Deswegen, weil kann ich dir gar nicht sagen, wie krass das genutzt wird. Können wir uns schon vorstellen, dass das trotzdem wieder zugenommen hat nach Corona.
Also dem,
das ist nicht, vielleicht nicht so viel, ja, wie vorher ist, aber trotzdem, weil ich meine, die ganzen Angebote, also hier, wenn die Leute viel an der Uni sind, nutzen die solche Events natürlich viel mehr. So, und wenn jetzt aber viel auch online verfügbar ist, musst du jetzt nicht zu jeder Vorlesung gehen, sondern kannst die ganzen Skripte auch online bekommen. Und dadurch wird es wahrscheinlich auch weniger genutzt. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Das ist
eine These von mir, aber.
Gut, jetzt warst du ja zur Prüfungszeit in der alten Mensa, da war es bestimmt nicht so voll, ne?
Es war nicht überfüllt, aber es war trotzdem gutes Begegnis.
Ja?
Also du hast die Leute halt gesehen, die dort gelernt haben.
Mhm.
Also, und ich war vorher auszusehen, das Slup. Ich dachte, wir haben Slup verabredet.
Ups.
Nee, ich dachte so, okay, Slup, weil man da gut lernen kann, weil es einfach dort ruhig ist. Aber da war gut los, gutes Los. Also da habe ich gerade noch so einen Fahrradplatz bekommen.
Ja.
Ja, also,
ich frage an dich, ich habe auf Reddit gelesen, es gibt irgendeinen Typen, der immer vor der Slup rumlungert. Und da habe ich schon zwei oder drei Mal die Frage gelesen, wer denn das sei und warum der dort ist.
Mhm.
Ist der dir auch schon aufgefallen?
Nein.
Habe jetzt keine Beschreibung. Dann achte mal drauf.
Dafür bin ich zu selten, du Slup.
Naja, wenn er
immer
dort rumlungert,
ja.
Muss der mal.
Okay, ich werde mir die Leute mal merken. Ich mache mal so ein Panoramabild.
Guck die Leute einfach mal an, ne? Einfach mal so ins Gesicht gucken.
Das mache ich ja nie.
Ja, ist so. Und,
ja.
Okay. Dann fällt dir das vielleicht schon auf. Mal gucken.
Okay, ich werde es probieren, mir das zu merken und auch umzusetzen. Vielleicht mache ich das einfach mal jetzt, dass ich dann einfach probehalber meine Woche lang jeden Tag zur Stub gehe. Und
dann kriege ich Nachrichten, was ist eigentlich der zweite Typ, der hier
rumlungert? Ja. Der Typ kommt hier an, guckt die Leute ganz genau an. Sag mal, lungest du hier immer rum? Bist du öfters hier? Quatsch,
ja.
Alle Leute an.
Ja.
Verpiss dich.
Mach mal.
Okay, gut. Nee, aber werde ich, was du für Informationen bekommst, finde ich gut. Finde ich schön. Okay, also nee. Ja, aber deine Prüfungszeit, also wie gesagt, Hausarbeiten Gehe ich wirklich nur zur Bibliothek, um das zu machen. Genau. Und deswegen, das finde ich ganz schön, dass man die Möglichkeit hat, auch eigentlich, man kann sie auch komplett zu Hause schreiben. Das ist eigentlich cool.
Wenn du einen ausgezeichneten Skill darin hättest, würdest du dich bezahlen lassen, um andere Leute Hausarbeiten zu schreiben? Oder würdest du sagen, moralisch will ich dich machen? Also so natürlich anonym und natürlich wahrscheinlich auch illegal, vermutlich.
Nee. Ich hasse es, Hausarbeiten zu schreiben.
Nee, ja. Okay.
Auch wenn ich könnte, hätte ich es gerne machen.
Aus so einem moralischen Standpunkt wollte ich das mal wissen.
Punkt.
Ja.
Ich finde tatsächlich, gut, jetzt geht es Grundsatzdiskussion. Also klar, wissenschaftliches Arbeiten ist wichtig für viele Berufe. Einige Berufe.
Den einen oder anderen
Beruf. Ja, ich meine, welche Berufe brauchen das? Wenn wir jetzt mal ein bisschen brainstormen, es fällt mir Forschung ist ein großes Feld, wo du wissenschaftlich arbeiten musst. Immer wenn du neue Sachen entdecken möchtest oder Patente zum Beispiel irgendwie in die Richtung, sagen wir jetzt mal Richtung Ingenieurswesen, kann ich mir auch vorstellen, dass es dort wichtig ist, wissenschaftlich exakt zu arbeiten. Aber auch allgemeine Entwicklung. Aber sonst, wo hast du sonst in den normalen Berufen, musst du wissenschaftlich auf dem Niveau arbeiten? Frage ich mich immer. Klar musst du als Lehrer das anbahnen. Grundschule jetzt eher nicht, würde ich jetzt sagen. Also vielleicht du setzt die Grundsteine dafür. Aber jetzt, ja klar, Quellenarbeit und sowas, ja, damit fängst du an. Aber nicht in dem Maße, wie du es an der Uni machen musst. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht das, worum es da geht, aber Hausarbeiten sind dann, es ist manchmal zu willkürlich. Du brauchst eine Prüfungsleistung unbedingt jetzt für irgendwie musst du eine Note bekommen, damit du dieses Modul bestehst und dann schreib jetzt zu irgendeinem selbstgewählten Thema oder zu einem vorgegebenen Thema der Hausarbeit 30 Seiten. Warum 30? Warum nicht 50? Warum nicht 10? So, weißt du, das ist so, also es hat nicht diesen, ich sehe nicht ganz, warum man das jetzt machen muss. So, warum musst du jetzt unbedingt eine Note haben? So, also dann mach lieber Anwesenheitspflicht. Jeder muss da sein, boom, oder zumindest musstest
du... Ja gut, aber du weißt ja auch, als Pädagoge weißt du ja auch, dass der größte Lernprozess natürlich nur durch selber machen kommt. So eine Anwesenheit lehrt dir ja erstmal nicht wissenschaftlich zu arbeiten. Ja. Und das ist wahrscheinlich so der Knackpunkt. Wissen verifizieren, strukturell aufarbeiten.
Ja.
Lernen zu erkennen, zu diagnostizieren, was sind verlässliche Quellen, wie kann man die für sich nutzen, wie kann man verschiedene Aspekte zusammenführen selber.
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Skill. Die Frage wäre natürlich jetzt in der Masse, ist das so notwendig, weil ich habe ja bestimmt jedes Semester mindestens 2 Hausarbeiten geschrieben. Ja. Und bei dir wird es ja ähnlich sein. Und die Frage ist auch, in welchen Bereichen, es gab bestimmt Bereiche, wo das sinnvoll war, aber bestimmt auch Bereiche, wo man es sich hätte dann sparen können.
Du musst unterscheiden auch.
Ja.
Also wenn du sagst, Bereiche ist also jetzt nicht fachlicher Natur, sondern was soll diese Hausarbeit, auf was zieht die ab?
Ja, na, wahrscheinlich genau auf dieses methodische Lernen, ne? Also wahrscheinlich ist der Inhalt eher zweitrangig, es geht eher um die Kompetenz zu recherchieren und die ganzen Dinge, die ich eben schon aufgezählt habe.
Obwohl, es gibt auch noch einen wichtigen Aspekt, Reflexion.
Ja,
stimmt. Reflexion finde ich sehr wichtig.
Würde ich jetzt nie machen, aber es ist schon wichtig, ja.
Klar. Du bist die gute reflektierte Person, die ich kenne. Das finde ich wichtig. Klar, also sich immer wieder selbst zu reflektieren und klar, es gehört zum Lernprozess dazu. Muss man aber jetzt nicht über 20 Seiten machen. Ne? Aber also, das ist ja auch immer nur ein kleiner Bruchteil. Ja. Du musst ja erstmal vorher, schreibst du ewig viel Quatsch auf, was jeder schon weiß, was die...
Jeder
nein, also warte, also ja, nee, aber wirklich, jetzt ehrlich, also mal, wir brechen das jetzt mal runter.
Ja.
Was hast du? Du hast ein Thema, das haben die Prüfer schon häufig gelesen und jedes Mal, und die lesen es ja auch dann immer wieder.
Ja,
so. Und dann schreibst du einfach aus einem Buch, wirklich, aber also erstens, du schreibst Sachen aus dem Buch, weil gesagt wird, du musst eine die Quelle muss ein Buch sein.
Ja.
Warum ist ein Buch eine bessere Quelle als eine Internetquelle?
Na gut, weil darüber verschiedene Prüfmechanismen gefahren sind. Also ein Buch, ehe das gedruckt wird,
ja.
Das läuft ja erstmal durch einen Lektor. Das läuft aber auch gerade wissenschaftlich gesehen durch andere Instanzen, die es noch prüfen,
Aber
ne, auf dem Gehalt.
ja, mal reden wir jetzt über, nur weil du ein Buch geschrieben hast, heißt das nicht, dass das
Also wenn es
alles
nur das
sinnvoll
Lob landet
ist.
als wissenschaftliche Literatur,
Ja.
ja. Wenn du jetzt in Thalia gehst und dort von Richard David Precht dir das erste Buch rausnimmst, nein. Der hat einen Lektor gehabt
Aber
wahrscheinlich.
es ist ja nicht vorausgesetzt, dass das aus dem Slub kommt, das Buch.
Nein, aber
Deswegen. Und keine Sau prüft das, ob das Buch.
gut.
Ja, das ist ja der Punkt.
Das aber dann.
Der Prüfer prüft ja auch nicht, ob das Buch was Gutes ist oder nicht.
Das ist ja aber eine Praxisschwäche. Er
Ja.
wäre ja wahrscheinlich schon verpflichtet, das mit einzubeziehen. Also wenn jetzt die
Ja.
Quellen Quatsch wären,
Ja.
wäre der Prüfer wahrscheinlich schon der Pflicht, das zu erkennen in dem Moment.
Da sind wir wieder beim
Ja.
Punkt. 30 Seiten, was weiß ich, lass es mal 30 Studenten sein in Mathe. So, 30 Seiten, 30 Studenten und
Ja.
nebenbei musst du auch deine Vorlesung machen und dann dein Seminar. Also ganz ehrlich, das ist doch Käse.
Ja.
Also, wir sind ehrlich, bei der Bezahlung, was man so hört,
Was man so hört.
ne, also die sind ja auch dann nicht so zufrieden. Deswegen machen das auch so wenig Leute, die arbeiten an der Uni oder zu wenig Leute.
Hä, meinst
Und
du? Quatsch.
ich krieg das so mit, dass
Ja?
immer, es wird immer händeringend gesucht nach irgendwelchen Hilfskräften,
Ja,
die
gut.
und das und das machen. Und in manchen
Weil
Bereichen
das ja
sind
immer aber
wenige
nur so,
Dozenten.
aber weil das ja immer nur so Viertel halbe Stellen sind und dann immer nur so
Ja,
befristet. Ich
aber
meine, ich
das sind
glaube, es
doch.
würden schon viele Leute dahin wollen, wenn die Bedingungen dahingehend anders sind. Also wenn die eine verlässliche Stelle hätten, wenn die längerfristig wäre, wenn die
Ja.
eine volle Stelle wäre.
Aber welche Stellen haben denn, also welche Leute sind denn über sehr langen Zeitraum dort festangestellt? Also
Naja,
festangestellt.
das liegt ja aber an den Stellen. Also
Naja.
wenn das zur Verfügung stände,
Ja. Ja, okay.
stünde, stünde,
Ja.
stünde, ja, dann bestimmt einige. Also dann
Ja.
hätte ich da auch Lust drauf gehabt,
Ja.
zumindest
Aber das
eine
sind, glaube
Zeit lang.
ich, also meinem Empfinden nach, das ist mein Empfinden, sind es so die wenigsten Stellen, die so sind. Also,
Ja.
dass du festangestellt bist dort mit einem guten Gehalt. Oder, also, weil das ist so immer, die Fluktuation ist groß, was ich so mitbekomme.
So,
Deswegen.
jetzt
Okay,
muss man mal
aber.
zurückgehen auf meine Frage. Ich habe deine Antwort jetzt so analysiert. Ich fasse für mich zusammen, du würdest das, wenn du den Skill hättest, nur dann für Geld machen, wenn du das Gefühl hast, der andere hätte gar keinen Sinn davon, daraus diese Hausarbeit selber zu schreiben. Für ihn wäre das jetzt
Ja.
gerade sinnlos, also würdest du sein Geld nehmen und dann in dem Fall würdest du das machen und das Geld kassieren und fertig.
Ah ja, ja, also ja, würde ich machen. Das ist nicht der Punkt, aber ich überlege gerade,
Würdest du es auch sonst
also ich
machen?
arbeite lieber in meinem jetzigen Job und mache was, was
Das war ja
mir,
nicht die
ne?
Frage.
Aber
Das
ja.
ist hier.
Aber moralische Natur würde ich machen, ja, auf jeden Fall.
Okay.
Da würde ich drauf scheißen, sorry.
So.
Aber da bin ich, also soll mir das moralisch dann
Und jetzt habe ich auch
nicht.
verstanden, die macht das aber jetzt keinen Spaß aktuell, Hausarbeiten
Nee,
zu schreiben.
Hausarbeiten finde ich ganz schlimm.
Ja.
Es hat aber, es liegt, glaube ich, an meiner Selbstorganisation, was Hausarbeiten angeht. Ich bin da nicht so mit dieser einen Seite und dann so und so viel, ne? Das krieg ich irgendwie schlecht organisiert. Aber, also, was mir leicht fällt, ist Unterrichtsplanung zum Beispiel. Das ist was mir Spaß macht, was ich gerne mache, wo ich auch tiefer grabe. Also, einfach weil ich überlege, so Methoden überlegen oder Inhalte oder cooles Material zu finden. Das macht mir richtig Laune. So, oder zu überlegen, wie kannst du jetzt mit den Kindern, wie startest du? Ne? Also, wir jetzt, aktuelles Beispiel, du hast mich ja inspiriert dazu,
Einfach mal die
diese
Kinder,
Lieder,
also.
die Lieder reinzubringen über den Inhalt der Stunde, ne, so als kleinen Aufhänger am Start, dass die Kids einfach motiviert sind. Und das finde ich cool. Letztens erst, ich war jetzt leider durch Krankheit und Prüfung länger nicht da. Letztens hat eine Schülerin mich gesehen und gesagt, oh Mensch, wann bist du wieder da? Ich vermisse dich schon. Und ja, wenn du dann da, ich sag, ja, ich bin dann da wieder da, weil sie, oh, aber auch wieder mit KI.
Ja,
Na, mit
mit
Musik und so, ich glaube, ich bin
KI.
KI dabei. Die sind mal dabei. Nee, also das ist schön. Also das finde ich, also das ist einfach eine Wertschätzung. So von dem, man setzt sich ja hin, guckt dann, gibt da seine Credits aus und das perfekte Lied rauszufinden, was irgendwie vom Text stimmt, von der Melodie stimmt. Und das macht Spaß, aber so wirklich so stumpf aus Büchern rausarbeiten, weil du es jetzt halt machen musst. Ohne dann Mehrwert davon zu haben, dass du jetzt das nochmal reflektierst, sondern du weißt, du musst halt dort einfach jetzt, was weiß ich, zwei Seiten hinklatschen, weil es gehört dazu. Oh, das kotzt mich an. Und da ist die Motivation bei mir auch ganz,
Ja.
ganz gering. So,
Man
aber
muss sinnstiftend sein, ne?
Und das finde ich bei vielen Sachen leider
Ja.
Es wird ein bisschen in mir vielleicht abhanden kommen, aber vielleicht ist allgemein auch so ein Problem.
Weil du vorhin sagst, es ist Reflexion. Ich habe ja irgendwo da hinten in der Abstellkammer, wenn sie jetzt nicht durch die Sommerhitze geschmolzen sind und am Dach, habe ich auch die Bachelorarbeit und die Masterarbeit stehen von mir. Aber ich habe riesen Hemmung, da reinzugucken. Also ich könnte das nicht widerstandslos da jetzt hingehen, die aufschlagen und da mal zwei Seiten lesen. Weil ich so eine Angst hätte, dass ich mir denke, was ist das für eine Scheiße?
Also, oh Gott, deswegen lese ich nie meine Hausarbeiten.
Über das Vergangenheits-Ich nachzudenken fällt mir total schwer. Also auch bei solchen Sachen. Aber auch bei anderen eigentlich.
Inwiefern?
Ich, ich gucke immer gerne nach vorne, aber so zurückgucken mache ich nicht gerne. Also so zu überlegen, wie hast du dich, zumindest was länger zurückliegt. Also so über schon so eine abstrakte Zeit, wie wenn du so alte Fotos anguckst, wo du noch dein Afro hattest.
Ich dann,
ich ja, in den 70ern.
Das ist der sagt, der Typ, von dem es Fotos gibt mit Afro.
Ja.
Nee, also mal so.
Ja.
Also es gibt Sachen, da gucke ich wahnsinnig gern zurück und diese, ich meine, das hat ja jeder, Momente, die so richtig toll waren und dann wieder die Momente, wo du sagst, ach du Schande. Also es gibt so die Momente so, ach du Schande, das hätte richtig schief gehen können, also einfach gesundheitlicher Natur. Ach du Scheiße, wie hast du dich gegenüber anderen benommen? Oder ach du Scheiße,
war das knapp.
Das mal richtig gemacht.
Also,
dann hättest du jetzt vielleicht das und das und das.
Also, das sind die gefährlichsten Gedanken, ne? So diese, was wäre wenn? Also so diese Momente, wenn ich da irgendwas abgebogen wäre.
Aber da muss ich sagen, bei diesem anders abbiegen ist eher, das bezieht sich bei mir eher auf, ja, sag ich jetzt mal, berufliche Sachen, dass ich, zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Studium so früher angefangen hätte, wäre das jetzt auch schön gewesen. Ich wäre und ich würde schon im Beruf stehen und ich hätte jetzt schon festes Gehalt, ich hätte jetzt schon, wäre schon voll drin. Es gibt ja, habe ich jetzt für meine Klausur gelernt, biografischen Ansatz der Kompetenz von Lehrern und dann gibt es quasi, dass du Stufen oder Phasen durchlebst, die du, die jeder quasi im Lehrerdasein durchlebt. Also die ersten 3 Jahre als blutiger Anfänger kämpfst du ums Überleben also im Klassenraum. Als
blutender Anfänger würde ich es ja nennen.
Genau, deswegen auch Überleben.
Ja.
Und statt wirklich Überleben in dieser Vorlesung, ja. Überleben im Klassenzimmer stand da ersten 3 Jahre. Und dann geht's los, dass du dich mit der Interaktion mit anderen Lehrern und. Und dann aufgedröselt bis zum Schluss.
Aber ich finde, also jetzt mal, um die Suggestion rauszunehmen, überleben Klassenzimmer ist eigentlich, finde ich, falsch. Ich glaube, für die meisten ist es eher überleben am Schreibtisch, weil ich glaube, wer frisch Lehrer wird und sich dahingehend schon eingeordnet hat, dass er gut mit Schülern kann, weil das, ich meine, es gibt viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist, die das sehr spät merken, dass das eben doch ein Problem ist. Aber in der Regel, diejenigen, die richtigen Stress erleben, ich glaube, der kommt eher von dem ganzen Organisatorischen. Gottes Willen, wie viel muss ich vorbereiten? Wie lange dauert eine Korrektur? Wie viele Stunden muss ich denn hier halten? Und dann dieser Anspruch an sich selbst methodisch sicher vorzugehen. Das ist, glaube ich, eher der Faktor, der am Anfang sehr, sehr schwierig ist, all diese Dinge unter einen Hut zu bekommen, wenn man auch langsamer ist.
Ja, ich denke, es ist die Kombi. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so überlege, ich glaube, das Problem ist, dieses Überleben im Klassenzimmer bezieht sich auch darauf, dass du super selbstkritisch reflektierst. Also wenn du jetzt sagst, du bereitest ja am Anfang sehr explizit vor, du, also, oder die meisten wahrscheinlich, klare Vorstellungen, wie du was vermitteln willst und. Und dann ist es so, dass du aus diesem Konzept rausgerissen wirst, weil halt die Realität auf diesen Plan trifft. Und dort ist es halt einfach so, es gibt, wie hieß es jetzt, Unterrichtsstörungen sind nicht vermeidbar, ja. Und genau ist der Punkt, und da kommst du erstmal so, ist erstmal eine Grenze, ich glaube, darum geht's. Also an diese Grenze zu kommen, dann zu sagen, Gottes Willen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich habe hier ein bisschen Spaß mit Kids. Ich meine, klar, im Studium hast du es natürlich auch anders, also hast du natürlich deine Praxiserfahrung, aber du bist dort viel an die Hand genommen im Studio. Also wirst dort, es ist alles so, probier dich mal aus und ne, also super lieb und super nett. Und dann wirst du reingeschmissen.
Weil
es im
dann Studium
ist klasse. Und dann haben die alle vielleicht gar keinen Bock auf dich. Oder 3 Leute und die können dir eigentlich schon diese Stunde komplett versauen. Und das ist der Punkt. Ich glaube nicht, dass dieses organisiert
ist. Aber das ist ja ein Punkt, den gibt es nicht nur am Anfang, die gibt es auch dann am Ende noch.
Ja, aber du bist, glaube ich, viel, du gehst damit entspannter um. Und du gehst damit vielleicht auch ein bisschen smarter.
Vielleicht entspannter, also, aber nicht entspannt. Also ich auch jetzt aus Beobachtung von Kolleginnen und Kollegen, solange du unzufrieden, also du kannst immer unzufrieden aus so einer Stunde rausgehen. Und das nimmt dich einfach mit, weil du schon, weil eigentlich alle, die ich kenne, einen Anspruch haben,
ja.
Kindern ordentlich was vermitteln zu können, selbstwirksam zu sein, ja. dort mit einem Ergebnis rauszugehen. Und das hast du auch nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten hast du das oftmals nicht, weil es immer. Und da liegt wirklich manchmal an 2, 3 Schülern, kriegt manchmal schon einer, der die Stunde sprengen kann.
Ja.
Und dann gehst du immer mit so einem Frustgefühl raus. Ich habe das derzeit jede Stunde bei den Ukrainern zum Beispiel, die erstens zum Teil ganz anders sozialisiert sind, also für die Schule einen ganz anderen Stellenwert zu haben scheint. Zumindest jetzt die Gruppe, die ich da unterrichte. Und die natürlich auch völlig ziellos gerade unterrichtet werden, weil die keine Leistungsüberprüfung am Ende haben, weil die nicht wissen, ob sie da bleiben werden, weil die nicht da bleiben wollen, weil für die teilweise dieses Deutschlernen sinnlos erscheint.
Ja.
Und da gehe ich halt jedes Mal gefühlt ohne Ergebnis raus und das geht auch den Kollegen so. Und das lässt dich innerlich schon jedes Mal auch jetzt noch bluten. Also das ist schon eine Situation, die natürlich da extrem ist, aber die du auch in deutschen Klassen natürlich hin und wieder mal hast.
Was hast du denn für ein Ziel in der Stunde?
Das so unterscheidet sich, aber du willst ja irgendwie das Gefühl haben, am Ende das Wissen, was du jetzt darbringen wolltest, hast du jetzt schon im Großteil vermitteln können erstmal. Ja, manchmal mit eben auf einer, ich meine, das ist ja unterschiedlich tief, ne? Manchmal hast du das auf einer Oberflächenebene, wo du dachtest, da komme ich an, aber manche einfache Sachen willst du auch schon tiefer vermittelt bekommen. Ja. Also du willst aber irgendwie hinterher das Gefühl haben, die haben jetzt einen Schritt nach vorn gemacht und du gehst nicht am Ende raus und alles ist, als wärst du nie drin gewesen, außer dass wir jetzt alle eine Dreiviertelstunde älter sind.
Ja? Ich verstehe, was du meinst. Also schwierig. Ich glaube, das ist halt, wo ich in den Klassen drin war, habe ich häufig, also gut, das ist ja, Grundschule ist ja eh wieder was anderes, aber hast du so über spielerische Ansätze dann einfach versucht zu arbeiten und über den, also klar, es wurde immer gesagt, du sollst immer mit den Deutsch reden, dass immer, dass sie es lernen und, aber nur davon, dass du es mit denen, ich meine, im Alltag haben die, sind die der, damit ja auch immer konfrontiert mit dem Deutschen und die sind ja nicht nur in ihrer Bubble. Klar sind die viel mit den ukrainischen Kindern auch unterwegs, aber trotzdem, du kommst immer in Kontakt auch mit
deutschen Kindern. Ja, das ist zum Beispiel bei uns, deswegen, ist das ein Problem. Die kommen nämlich nicht in Kontakt.
In der Schule.
Ja.
Aber du weißt nicht, wie es in der in
ja, aber so da kann ich mir ahnen, dass das dort auch nicht passiert, weil sonst würden die ja Fortschritte machen, sprachlich.
Weiß ich, kenne ich nicht, aber ja. Ja, stimmt, also man sollte sie trotzdem so. Deswegen wurde bei uns, wurden die jetzt auch in die Klassen gesteckt. Also die haben keine eigene Klasse, sondern sie sind in den anderen, in den normalen Klassen, in Anführungsstrichen, jetzt drin und müssen sich damit quasi auseinandersetzen.
Ja,
und das ist ja echt ein guter Ansatz. Weiß nicht, wie das bei euch umsetzbar ist, aber ja, das ist natürlich ein Problem, was ja auch mit anderen Sprachen und mit anderen Kulturen, die jetzt in Deutschland sind, immer mal wieder auftaucht.
Also das wollte ich jetzt gar nicht aufmachen. Ne? Das ist jetzt einfach eine extreme Situation. Aber ich glaube auch schon, dass du hin und wieder mal eine Stunde hast, die dir wirklich gesprengt wird. Das passiert jetzt ansonsten selten.
Ja.
Aber dass du Ziele wirklich weit verfehlst, das kann dich dann auch immer noch innerlich berühren. Ne? Also ich glaube, die Gelassenheit lernst du zwar zum Teil damit umzugehen und dann zu sagen, okay, dann eben nächstes Mal.
Ja. Naja, gut. Ja, aber also die Gelassenheit, um darauf zurückzukommen, diese Phasen, das kommt zum Schluss. Ja. Das Schöne war, Gelassenheit oder Unzufriedenheit und Zynismus. Das ist sozusagen
Zynismus
das ist Ende vom Berufsleben.
Das sehe ich nicht.
Das finde ich ganz interessant. Aber wie gesagt, jetzt ich als blutiger Anfänger, bei mir geht es immer so darum, okay, wie war die Stunde, wie gehe ich aus der Stunde raus? Und das ist bei mir, glaube ich, noch viel negativer und selbstkritischer, als es vielleicht manchmal sein muss oder wie ich es reflektiert bekomme auch. Weil wenn die Kinder kein, also wenn das nicht läuft und wenn das alles, also man als Lehrkraft dort vorne einfach auch versagt, ich glaube, die Kinder kriegen das relativ gut mit. Und dann,
die Perspektive ist ja dann immer, dann ist ja okay, ne? Wenn die Perspektive ist, okay, nicht was habe ich schlecht gemacht, sondern was kann, also klar, das gehört als Zwischenstufe dazu, aber der Endgedanke muss immer sein, okay, die und die Punkte muss ich das nächste Mal besser machen.
Ja.
Und wenn du auf die Punkte kommst, dann gehst du ja eigentlich, kannst ja zufrieden rausgehen erstmal, weil dann hast du ja eine Idee, wie du jetzt weiter verfährst und dich entwickeln kannst, ne? Problematisch ist dann nur, wenn du rausgehst, unzufrieden bist, aber keine Idee hast, wie kriege ich das jetzt anders? hin.
Ja?
Also das ist...
Ja. Das stimmt. Also weil du, wenn du das Gefühl hast, du hast eigentlich alles, eigentlich so von deiner Seite aus alles richtig gemacht.
Ja.
Alles so strukturiert und auch Übergänge und geschaffen und trotzdem hat es nicht geklappt.
Genau. Du das weil hast, dann kommt so ein Moment der Hilflosigkeit dazu. Mhm. Ne? So dieses, okay,
was jetzt?
Jetzt noch? Was jetzt noch? Mhm. Und dann geht diese Selbstwirksamkeit flöten in dem Moment. Ne?
Ah, okay, ja. Also das hatte ich noch nicht, weil ich habe genug Baustellen noch. Also wo ich weiß, okay, das sind Sachen, also da fällt es mir, es ist anstrengend daran zu arbeiten, an diesen Schwächen. Ja. Ganz simples Beispiel, Übergänge, weil ich es gerade gesagt habe. Wie bringe ich sozusagen von diesem einen fachlichen, theoretischen Kram, die Kinder jetzt aktiviert, ohne dass jetzt alles so komplett dieses Klassenzimmer explodiert, weil alle Kinder durcheinander rennen und sagen, jetzt machen wir jetzt Gruppenarbeit und alle, jeder ist irgendwo anders auf einmal. Diese Übergänge oder einfach das auch, dass es so eine flüssige Stunde wird an sich, das ist noch ein Problem bei mir. Und daran arbeite ich und ich merke das sofort, wie gut bin ich vorbereitet, wie viel Gedanken habe ich mir gemacht, wie exakt habe ich mir das überlegt. Und dann diese Sachen, dadurch, dass ich das weiß, gehe ich aus diesen Stunden, wo ich gemerkt habe, oh, die Übergänge waren jetzt aber richtig schlecht, gehe ich jetzt ein bisschen gefestigt daraus und dann sage ich mir, okay, du weißt, woher es lag, ne? Nein, komm, sei mal ehrlich.
Ja.
Aber wenn du das beschreibst, dass es so wirklich Sachen sind, die ja die perfekte Stunde quasi schon geplant ist und du dir übelst Mühe gegeben hast, du bist ja auch jemand, der, was perfekt ich jetzt ist. Immer mitbekomme, viel Input gibt in seine Vorbereitung, dann ist natürlich doof, ja.
Jetzt komme ich zum letzten Mal zum Jammern und dann ist das Thema gut. Das Gefühl ist halt das, was ich immer habe in diesen Ukrainer-Stunden. Ne? Also nicht, dass ich das perfekt machen würde, aber mir fehlen die Ideen, was ich noch machen kann. Und so geht es allen Kollegen, die da drin sind. Das macht mich irgendwie, es macht uns alle ein bisschen fertig.
Ja.
Weil wir haben das Gefühl, dass wir unsere Zeit verschwenden. Ja. Aber viel schlimmer ist eigentlich, dass wir die Zeit der Jugendlichen verschwenden. Weil die werden jetzt vielleicht 8., 9. Klasse, die sind jetzt schon wenige Jahre vor Schulabschluss und kommen stofflich aber nicht voran. Und die müssen ja, in ein paar Jahren müssen die aber irgendwo hin, dann ist die Schule vorbei. Und dann wollen die ja einen Beruf lernen. Dann wollen die ja oder was studieren und so. Das können die dann aber nicht. Weil dir einfach die Wissensgrundlagen fehlen. Ne? Also ich meine, deutsche Sprache ist das eine, aber die lernen ja in der gleichen Zeit, wo sie jetzt Deutsch lernen sollen, nichts in den ganzen Fächern dazu. Ne? Mathematik, Geschichte, Bio, was weiß ich, Naturwissenschaften, die kommen ja nicht voran.
Ja.
Das sind ja jetzt alles riesige Lücken, die haben. Was machst du mit den Jugendlichen dann? Das macht mir Angst um die, weil ich denke mir, die müssen ja auch irgendwo landen. Das sind ja auch keine unsympathischen Leute. Ich möchte ja gar nicht sagen, dass es... Das ist auch der Punkt. Mir ist es nicht egal, was aus denen wird. Ja, also manchmal denke ich mir so, gut, die Schüler geben sich keine Mühe, dann musst du dir jetzt auch keine Mühe geben. Dann setzt du dich an den Schreibtisch, bereitest es vor und dann bist du doch wieder so drin. Denkst dir, wie kriegst du das jetzt irgendwie noch rausgekitzelt aus denen? Und also es tut mir leid einfach für die. Und das ist ein systemisches Problem. Das liegt gar nicht an denen.
Oder auch nicht an dir. Also ich
finde,
man wird dann als Lehrkraft auch ein bisschen so...
Ja, vielleicht müsste man sich als Lehrkraft dann mehr einsetzen, so nach oben so stochern.
Nach oben, aber wie weit nach oben müsstest du stochern, dass dort was
passiert? Ja, egal, halt aber du müsstest wahrscheinlich überhaupt erstmal stochern, aber das ist die Kritik, die man sich schon gefallen lassen muss, weil wenn man dann nur jammert...
Ja,
aber das mache ich ja, nur jammern, aber...
Aber es ist wirklich, also was ich mitbekommen habe, und ich hatte jetzt noch nicht viel damit mit diesen Klassen zu tun, ist, dass es super unorganisiert wirkt.
Ja.
Also letztes Jahr gab es kein Klassenbuch für diese Klassen. Also es gab ukrainische Klassen, kein Klassenbuch. Es war nirgendwo, was wurde das letzte Mal gemacht, wo du ansetzen könntest oder. Nirgendwo wirklich vermerkt oder ist, weil ich habe gesagt, da gibt es ja keine Regelung, eigentlich so und so. Und dann gab es ja irgendwie einen zusammenhangslosen Haufen. Und dann war das doch irgendwo dokumentiert und. Es muss ja dokumentiert sein.
Naja, weil die Schüler spontan zu antworten müssen. Nicht gegen die Schüler hingesetzt, dann müssen die wahrscheinlich schon so spontan reagieren. Zack, wie gehen wir jetzt damit um?
Ja, und auch die Lehrer einfach so, oder die Schule an sich. Ich meine, dann hast du ja dann auch mit Schulleitung gesprochen. Was muss ich jetzt machen? Muss ich irgendwas beachten? So richtig. Also man hat nicht das Gefühl, dass ein Konzept dahinter steht. Und das ist natürlich schwierig, finde ich.
Und ich finde, es ist auch so... Es wird ja oft gesagt, nehmen wir Schule ohne Leistungsbewertung. Ich finde, das ist jetzt gerade so ein Modellprojekt, wo man das mal sehen kann, weil die haben keine Leistungsbewertung. Die haben am Ende keine Aussicht auf irgendeine Überprüfung ihres Wissensstandes. Dass es dann heißt, du musst so und so viel können, du musst zeigen, dass du das kannst um dort und dort anzukommen. Ne? Wie ein normaler Schüler, der halt keinen Migrationshintergrund jetzt in dieser Flüchtlingssituation hat, ja auch sein Klassenziel schaffen muss, um in die nächste Klassenstufe zu kommen. Und so eine Hürde fehlt denen. Dadurch fehlt denen aber natürlich auch teilweise eine Motivation, den Unterricht so zu verarbeiten, dass die das Wissen dann behalten. Klar, du könntest jetzt argumentieren, naja, Lehrer muss ja intrinsisch motivieren, das muss ja auch aus anderen Sachen als aus Noten kommen.
Yeah.
Wir haben aber eine Vielzahl von Fächern und du kannst nicht erwarten, dass ein Schüler in jedem Fachbereich intrinsisch motiviert werden kann. Also das kann sich der Lehrer noch so hinstellen und eine Show abliefern. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, weil auch jeder spezielle Interessen haben. Jeder Schüler lässt sich vielleicht in einigen Fächern so motivieren, dass es keine Noten bräuchte, aber nicht in der Bandbreite, die wir fordern. Und dort ist es ja nur Deutsch. Und wenn die der Meinung sind, ich brauche dieses Deutsch gar nicht lernen, weil ich gehe eh irgendwann zurück, ne? Ich meine, das sind Jugendliche, die haben, vielleicht stimmt es ja auch, dass sie zurück können. Ich würde es mir auch für die wünschen, aber die Option ist ja da, dass es eben nicht so ist.
Noch gar nicht,
weil die vielleicht aus Städten kommen, die es gar nicht mehr gibt in dem Sinne. Oder die Eltern natürlich nicht zurück wollen, weil sie dann fremdbesetzt sind. Egal, also ich sehe das Schicksal sehr individuell, aber die müssen ja auf den Fall vorbereitet sein, dass sie nicht zurück können und dann eben jetzt einfach da bleiben. Und in dem Fall bräuchten die ja irgendwie so ein Ziel, das musst du können. Am Ende des Halbjahres musst du dieses Niveau Deutsch erreicht haben, ansonsten geht die nächste Runde los.
Ja.
Und für mich ist das so ein Punkt, wo ich mir sage, okay, Notengebung ist schon ein Element, also auch wenn es vielleicht kein attraktives ist, aber es ist schon ein Element, was wir im Schulsystem oder was man im Schulsystem allgemein braucht.
Ja.
Wie das ein genau austariert ist, wie wichtig das ist, kann man ja alles diskutieren, aber die komplette Abschaffung halte ich für gefährlich. Also
nicht,
dass es auch nicht viele fordern würden, aber.
Ja. Ich finde es auch nicht, also bei mir ist aktuell, dass auch, dass es bei manchen Schülern, die dann also diese Noten gibt es, dass sie keine Noten bekommen, ist bei uns auch so. Und ich denke mir so, ich habe eine Schülerin, die ist super, die ist richtig gut, die ist wirklich übelst hohes Level, übelst hohes Niveau, Mathe, also die ist top. Und da habe ich auch immer die Noten gesagt, ich gesagt, die 1-0 passt, so, ne, und warum nicht? Ich meine, gerade das ist doch super motivierend. Stell dir vor, also ich weiß jetzt nicht, wie das dann ausgeht, wie das auf dem Zeugnis aussieht, aber alle anderen haben ja, also alle anderen, die jetzt die jetzt in Deutschland geboren sind und jetzt zur Schule gehen, kriegen normal Noten und sie kriegt aber keine. Aber hat die gleiche Leistung gebracht.
Ja.
Und eine sehr gute Leistung. Also wirklich,
aber dann sagt auch keiner was, oder? Ich meine,
voll frei.
Ob da
ist aber es ist doch trotzdem
für sie cool, dann vielleicht dann auch blöd.
Ja, für sie ist auch vielleicht blöd, wenn sie ein anderes Zeugnis bekommen, denke ich mir. Also mal so,
warum
soll ich mich anstrengen? Also dass es dann halt wieder andersrum schießen kann, dass sie sich, ne, ich kriege hier eh nichts.
Ja.
Ich gebe mir aber voll Mühe und alle anderen werden dann mit Noten belohnt, mit guten Noten belohnt und ich halt nicht. Und aber, wer weiß, also sie wirkt jetzt nicht so, als würde sie dann sagen, nee, jetzt habe ich gar keinen Bock. Aber apropos Noten, was sagst du denn überhaupt zu, also Noten allgemein ist, weil war jetzt auch Thema meiner letzten Klausur, Noten als Zahlen oder diese verbale Benotung?
Kriegst du nicht gestemmt. Bei den Schülerzahlen, wenn du kleinere Klassen hast,
würdest du,
aber stell dir mal vor,
du dafür?
Jetzt stell dir mal vor, du bist Musiklehrer jetzt am Gymnasium. Da hast du ja, Musik hat derzeit in der Klasse eine Stunde die Woche. Jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn du hauptsächlich Musik hast, wie viele verschiedene Klassen. Es gibt Lehrer, die unterrichten die halbe Schule in Musik.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du musst für jeden dieser Schüler eine verbale Einschätzung liefern.
Ja, echt viel.
Wie willst du das denn machen? Also das funktioniert nicht. Funktioniert vielleicht als Klassenlehrer, dass du dir von allen Input abholst und dann eine Person für alle was ausformuliert. Aber ich finde auch das ist für die Schüler dann immer noch zu subjektiv und zu unkonkret, als dass die das als auch für sich auf
die spezielle verbale Einschätzung. Also ich meine, macht hauptsächlich dann der Klassenlehrer? Oder also ich meine,
ne, wäre jetzt die Frage, wie organisierst du es? Ne? Aber ich finde, für jedes Fach statt Noten kannst du es nicht organisieren. Jetzt wäre die Alternative eben gewesen, dass es dann Klassenlehrer macht, aber dann halt allgemein zum Schüler.
Ja.
Das hilft aber dann vielleicht nicht, dass der Schüler doch in dem einen oder anderen Fach, wo er vielleicht Schwächen hat, besonders nochmal investiert. Ne?
Also, das ist wieder ein Unterschied zwischen Gymnasium, also weiterführender Schule und Grundschule, weil da hat er in der Grundschule hatte der Klassenlehrer die meisten Fächer in der Klasse.
Ja.
Und dann hat er natürlich zu jedem Fach auch, kann er was, also kann er viel allgemeiner was sagen, als wenn du jetzt zwei wie im Gymnasium 2 bis 3 Fächer hast oder einfach nur, dann hast du ja gar, also du kannst den Schüler an sich super schwer einschätzen.
Ja, richtig.
Klar, aber du musst ja trotzdem, ich weiß gar nicht, wie es am Gymnasium ist mit den Kopfnoten.
Müsst ja, die na, wir haben, Schüler, ne, in jedem Fach. Stimmst ab. Also du trägst für jeden einen Notenvorschlag ein. Am Ende wird dann der Schnitt errechnet.
Genau.
Ja. Und dann entscheidet der Klassenlehrer im letzten Schritt, ob die, die Note gegeben wird, die da im Durchschnitt rauskommt.
Ja.
Oder ob es eben Sachen gibt, die du als Klassenlehrer jetzt wahrscheinlich am besten weißt, die man noch individuell berücksichtigen muss, zum Besseren, zum Schlechteren, kann beides sein. Und so wird die Note dann festgelegt. Mhm. Das ist im Halbjahr. Und zum Endjahr hast du ja an jeder Schule eine Kopfnotenkonferenz. Das heißt, da wird über Zweifelsfälle dann wirklich abgestimmt, also diskutiert und abgestimmt. Es kann auch mitunter sehr lange dauern. Ja, also Kopfnoten hin und her, wie wichtig die einem jeden Sinn, aber das wird dann schon ernst genommen, dass man dann eine Note hat, die man auch ordentlich begründen kann in dem Moment.
Wie wichtig findest du Kopfnoten? Also Kopfnoten sind Betragsnoten, Fleiß, von den Leuten, die jetzt nicht wissen, was das heißt.
Ja, schwierig. Mhm. Ich glaube, für die Eltern, also jetzt aus Elternsicht, finde ich es eigentlich schon sinnvoll, erstmal, dass du mal so eine Einschätzung kriegst, wie die anderen Skills so verteilt sind, weil es doch mal überraschend sein kann. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich ein Arbeitgeber wäre, würde ich da auch schon drauf gucken.
Aber jetzt ist ein gutes Beispiel, weil du sagst, du jetzt als Vater, wenn du ein Zeugnis bekommst, würdest du lieber, was würdest du lieber haben?
Als, achso, wer also, war der Einschätzung Kopfnoten. Oder Kopfnoten? Mhm. Nee, warte mal, falls
ich. Also wenn du jetzt sagst Kopfnoten, wie viel Ausschuss geben dir diese Kopfnoten jetzt über.
Geben mir schon eine Tendenz. Also ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob da eine 2 oder eine 4 steht.
Ja, aber wie, also gut, jetzt das Ding ist, die Benotung davon ist häufig daran, also wenn es jetzt eingetragen wird, durfte das jetzt auch machen, dann hast du erstmal für jedes Fach das eingetragen in dieer App. Du siehst die Vornoten schon von den anderen, die vielleicht früher bewertet haben vor dir. Schon allein dadurch wirst du super beeinflusst für jeden
kann
Schüler.
Ja, sein.
Aber auch so ist die Bewertung dort unterschiedlich. Also ob du jetzt Lehrer oder Lehrerin bist, gibt es Studien dazu. Und dann sind die meistens sehr, also das wurde bei uns sogar nochmal gesagt oder nochmal betont, dass eine 1 außerordentlich ist und eine 2 ist gut.
Na,
das
eigentlich,
ist halt, ne? Also es ist
eine 3 ist durchschnittlich ausgeprägt, ne? Also da haben wir das Wort durchschnittlich, wo du ja sagen würdest, im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Normale sozusagen. Ja, ich meine, aber darauf kann man sich immer wieder hinweisen. Dann hast du ja bei den Kopfnoten verschiedene Verhaltensdinge, die da reinzählen. Das ist ja nicht so, dass Mitarbeit nur Mitarbeit ist, sondern du hast da ja 6 Kernbegriffe, die nachzulesen sind. Und ich finde, als Lehrer kann man sich ja schon verpflichten, da möglichst objektiv sich reinzudenken, ob du jetzt die anderen siehst oder nicht. Das ist, glaube ich, auch von Schule zu Schule ein bisschen individuell.
Ja.
Aber die Kompetenz sollte man Lehrern schon zutrauen, dass es immer verfälschende Effekte gibt, das hast du bei jeder Leistungsbewertung. Ja. Wichtig ist, dass du die kennst, dann kannst du sie so ein bisschen abmildern. Mhm. Und im Endeffekt kann man halt einen Durchschnitt. Und ich meine, irgendwo musst du dann mal sagen, okay, so nehmen wir die Note jetzt.
Ja.
Und ich finde, da sind schon sehr viele Schleusen eingebaut, um das möglichst aussagekräftig zu gestalten.
Ja.
Und wenn es dann ein ganz kritisches Problem gibt, kann man ja immer noch ins Gespräch gehen von Elternseite aus. Aber ich finde das erstmal schon umsetzbar, wie es jetzt ist.
Mhm. Ja. Ich finde halt, ich habe das Gefühl, gerade so Grundschule, es wird super positiv oder, ja, man soll natürlich immer kindorientiert sein, aber ich habe das Gefühl, es wird zu lieb bewertet. Also wirklich auch so, wir wollen gute Not. Ich weiß nicht, wie viel jetzt das einfach nur ist, okay, wir wollen die Kinder so ranführen an dieses System, diesen Leistungsdruck auch einfach so ein bisschen gering halten.
Ja.
Ich habe dann immer so ein bisschen Bedenken, okay, ja, wenn wir das jetzt hier so die ersten 4 oder in anderen 6 Jahre machen und dann werden sie übelstes Loch, fallen sie übelstes Loch, weil im Gymnasium das dann doch oder weiterführende Schule es dann doch anders ist oder dann einfach ein bisschen härter bewertet wird oder klarer, realer einfach bewertet wird.
Fairer, also ich würde das Wort fair gerne benutzen.
Okay, fair, genau.
Ja.
Ja. Stimmt, das ist ein guter Einwand, dass das so ein bisschen verhätschelt wird auch und man sich ein bisschen auch, ich weiß nicht, ist natürlich, vielleicht hat das auch der Einfluss darauf, okay, willst du jetzt mit den Eltern ins Gespräch kommen wegen dieser Note, Weil du weißt,
das machst du ja, so, das machst du ja vorher, ne? Also wenn du jetzt der Meinung bist, okay, das wird jetzt problematisch, das würde die Eltern aus den Socken hauen, dann wäre der Moment, vorher ins Gespräch zu gehen.
Ja, ich glaube, das macht man auch als Lehrer so. Ja, als erfahrener Lehrer. Ich glaube, als so jugendlicher Lehrer.
Dabei
ich bin ich jugendlicher Lehrer. Nee, als junger Lehrer bist du erstmal super vorsichtig und super positiv. Aber ich das Gefühl so, dass man erstmal sagt, also erstmal so, ja, also so viel Hilfestellung noch gibt, auch den Schülern und natürlich so erst so ein bisschen Bammel hat vor den ersten Elterngesprächen. Ja, so, die ein bisschen heikler werden. So,
stimmt.
Da.
Gut.
Aber ja.
Daniel, ich muss dir jetzt eine Mitarbeitsnote für heute ausgeben.
Oh no.
Ich sage gut.
Hätte ich das gewusst.
Gut bis sehr gut.
Oh,
Verbesserungsvorschläge
nächstes Mal bereite ich mich besser vor.
Wir haben noch 13 Sekunden, Daniel. Du musst jetzt noch einen letzten Abschiedsgruß sagen.
Ja, ich grüße meine Fans. Ja. Mach's gut. Ich
nochmal.
Red mich drüber. Tschüss. Ciao.
Das Intro, voll geil! Gänsefleisch-Ponys, die Rhymes hier gehen steil. Südvorstadt, auch Micken und Lüttau. Outer Neustadt, vielleicht auch Altrachau. Die Löffel, die Münder stehen auf.